Also mein Beitrag lautet Die Macht des Negativen, ein Traktat über die Methode der Philosophie. Obwohl mein Beitrag in der Vorlesungsreihe der letzte ist und den Vortragszyklus zum Thema Macht beschließt, sollte man keine resümierenden Überlegungen erwarten. Die Vorlesungen, die ich gehört habe und das Wenige, was ich dazu kenne, lassen ein Urteil nicht zu. Gleichwohl ist ein zwiespältiger Eindruck geblieben. Danach scheint Macht kein philosophisch interessanter und relevanter Begriff zu sein. Das könnte für poststrukturalistisch geprägte Hörgewohnheiten ein wenig provokativ klingen, deutet aber zunächst nur darauf hin, dass Macht in unserer Sprache über keine komplexe semantische Infrastruktur verfügt. Interesse und Relevanz erregt Macht erst und fast ausschließlich dort, wo sie in Verbindung mit anderen Begriffen auftritt. Ihre Bedeutung scheint äußerst unspezifisch zu sein und sich fast ausschließlich von den Oppositionen und Koalitionen herzuschreiben, die dieser Begriff mit anderen eingeht. Erst durch sie erlangt er ein Gesicht und Gewicht, Bedeutung und Geltung. Dass es sich um eine unspezifische Semantik handelt, heißt, Macht lässt sich mit zahlreichen anderen von ihrer Bedeutung her auch entgegengesetzten Begriffen kombinieren. Sie geht mit jedem. Mit Unterdrückung und Disziplinierung, der rücksichtslosen Durchsetzung von Herrschaftsinteressen, wie mit gegenteiligen Praktiken und Gefühlslagen, mit Liebe und Zärtlichkeit, Kommunikation und Kultur. Entsprechend reicht die Rede von der Macht der Liebe, Liebe als eine Himmelsmacht, und der Macht der Verzeihung, über Kants Macht des Gemüts, die Macht der Bilder und der Medien bis zum Testosteron als Hormon der Macht. Das, wie man heute aus den medizinischen Wissenschaften hört, beim männlichen Streben nach Macht und Überlegenheit eine entscheidende Rolle spielen soll. Muskeln und Drüsen haben die Funktion der ehemals göttlichen Macht, Gottes Macht und Herrlichkeit, übernommen. Er selbst Gott schwimmt, wie Heinrich Heine schreibt, unbewiesen in seinem Blute. Mehr noch als alles andere geistert heute die dunkle Seite der Macht. Darth Vader durch die unendlichen Weiten der Diskursuniversen. Feel the Force. Auffällig, nur der negativen Seite der Macht steht ein Adjektiv zur Seite. Nur sie besitzt ein Prädikat. Sollte Macht gut oder doch wenigstens neutral sein? Machtkämpfe können auf allen Akteursebenen sozialer Kommunikation ausgetragen werden, politisch und psychologisch, einzeln oder in Gruppen. Masse und Macht von Elias Canetti legt davon ein ebenso beredtes Zeugnis ab wie die Herrschaftssoziologie Max Webers. Machtkämpfe können bewusst als Strategiespiel angelegt oder unbewusst in Verkennung oder Verbergung ihrer Motive ausgefochten werden. In besonderem Maße attraktiv der als Liebe getarnte Machtkampf, beziehungsweise die im Machtkampf verkannte und verkapselte Liebe. Kurz, dieser weite oder variable Gebrauch des Begriffs hat zur Situation jener allgemeinen Definition geführt, die von der Macht nicht mehr zu sagen weiß, als dass es sich um eine Fähigkeit von Personen und Institutionen handelt, etwas bewirken zu können, beziehungsweise etwas durch Recht oder Autorität, Kontrolle oder Suggestion zu erreichen. Macht ist ein Passepartout und meint in der Regel einfach Kraft. Kraft haben, etwas aus einem Zustand in einen anderen Zustand zu befördern. Cool wird es erst, wenn man, wie der Psychologe, mit dem Pathos eines Ideen- und Diskursrevolutionärs glaubt, Vernunft durch Macht ersetzen bzw. Vernunft auf ein Regime der Macht zurückführen zu können und so zu argumentieren, wie seine sophistischen Leitartikler es versucht haben, als sie, wie in der Erzählung vom Ring des Gyges, die Unterscheidung zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit dadurch erklärt haben, dass ihr in Wirklichkeit die andere, die zwischen Macht und Ohnmacht zugrunde liege. Gerecht sei, was die Mächtigen sagen, dass es recht sei. Oder bleiben wir noch einen Augenblick bei Nietzsche und seiner zentralen Intuition eines Willens zur Macht. Auch da steht nicht die Macht im Mittelpunkt, sondern der Wille. Funken schlägt die Macht erst in Verbindung mit einem Willen und seinen nach idealistischen Komplikationen zwischen Einsicht und Blindheit, Absicht und dunklem Drang und einem Subjekt, das sich an eine fragmentierte Existenz verloren sieht. Dass Macht nur im Kombi mit anderen Titeln und Temperamenten auftritt, gilt erst recht für Nietzsches Leib- und Lebensthema. Die Interpretation des Lebens aus einer Triebdynamik oder Triebspannung von Macht und Ohnmacht. Oder besser zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen. Das heißt, richtig cool wird es erst jenseits aller Mechanik und Mikrophysik der Macht, wenn der Geist oder ein Geist oder Leib ähnliches hinzukommt. Die Ohnmächtigen sind nicht die Machtlosen. Umgekehrt. Die Ohnmächtigen haben in einer 2000-jährigen Geschichte mittels Ressentiment und eines dadurch angestachelten, unendlichen Raffinement des Geistes glänzend gesiegt. Leider ein Pyrrhussieg. Geist, geboren aus der Ohnmacht, atmet wie jeder andere Geist den Äther der Niedertracht und der Heuchelei. Das wusste keiner so gut wie Hegel, der sich das gebildete Bewusstsein nicht ohne eine überreiche Portion Heuchelei vorstellen konnte. Was meine Überlegungen betrifft, die Verbindung von Macht und Negativität, da sollte die Beziehung beider Begriffe schon etwas enger und herzlicher sein und sowohl in die Zentren der Macht wie des Negativen vordringen. In ihrem Ausgang oder ihren Ausgang nehmen sie mit Hegels berühmter Formel von der ungeheuren Macht des Negativen und der diesbezüglich zentralen Passage aus der Phänomenologie des Geistes sowie einer neueren Interpretation von Hegels Dialektik des Negativen. Im Folgenden wird zunächst das Problem in Form einer kleinen Szene vorgestellt. In ihr sollen beide Parteien ausführlich zu Wort kommen. Anschließend wird überlegt, welche Deutungsmöglichkeiten der Macht des Negativen uns heute verbleiben, ob und inwieweit uns eine an Hegels Dialektik des Negativen angelehnte Methode des Philosophierens noch offen steht. Es geht also vor allem um methodische Fragen. Die berühmte Stelle aus der Vorrede der Phänomenologie des Geistes lautet, sie sei in voller Länge zitiert, die Tätigkeit des Scheidens ist die Kraft und Arbeit des Verstandes, der verwundersamsten und größten oder vielmehr der absoluten Macht. Der Kreis, der in sich geschlossen ruht und als Substanz seine Momente hält, ist das unmittelbare und damit nicht verwundersame Verhältnis. Aber das von seinem Umfange getrennte Akzidentelle als solches, das gebunden und nur in seinem Zusammenhang mit anderem Wirkliche ein eigenes Dasein und abgesonderte Freiheit gewinnt, das ist die ungeheure Macht des Negativen. Es ist die Energie des Denkens, des reinen Ichs. Der Tod, wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das Furchtbarste. Und das Tote festzuhalten, das, was die größte Kraft erfordert. Die kraftlose Schönheit hasst den Verstand, weil er ihr dies zumutet, was sie nicht vermag. Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht, wie wenn wir von etwas sagen, dies ist nichts oder falsch und nun damit fertig, davon weg zu irgendetwas anderem übergehen, sondern er, der Geist, ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt. Dies Verweilen ist die Zauberkraft, die es in das Sein umkehrt. In diesem Zusammenhang soll noch eine andere Textstelle Gehör finden. Sie stammt aus Hegels Vorlesung zur Ästhetik und bringt vergleichbare Überlegungen zum Ausdruck. Denn die Größe und Kraft misst sich wahrhaft erst an der Größe und Kraft des Gegensatzes, aus welchem der Geist sich zur Einheit in sich wieder zusammenbringt. Die Intensität und Tiefe der Subjektivität tut sich umso mehr hervor, je unendlicher und ungeheurer die Umstände auseinandergezogen und je zerreißender die Widersprüche sind, unter denen sie dennoch fest in sich selbst zu bleiben haben. In dieser Entfaltung allein bewährt sich die Macht der Idee und des Idealen, denn Macht besteht nur darin, sich im Negativen seiner selbst zu erhalten. Soweit die Hegel-Zitate. Der französische Philosoph und Experte für ostasiatische Sprachen und Kulturen, François Julien, hat in seinem neuen Buch über die Schattenseiten des Lebens, wie man ergänzen könnte, einen aufschlussreichen Vorschlag gemacht. Er stellt das Böse dem Negativen entgegen. Das ist insofern ungewöhnlich, als offenkundig ist, dass das Böse ein Negatives ist und in der Regel gleich häufig mit dem Schlechten und Negativen assoziiert wird. Das Negative hat in einer Hauptbedeutung die Gestalt des Schlechten oder auch des Bösen oder, wie in der Philosophie genauer gesagt wird, des Nicht-Sein-Sollenden. Es erstreckt sich vom Bösen über das Falsche bis zu dem, was uns fehlt und darum nicht sein soll, weil wir es nicht wollen oder nicht wünschen oder auch, weil wir nicht von ihm überzeugt sind. Als etwas, das fehlt, weil wir nicht gesund oder nicht reich, nicht frei oder nicht kreativ sind, deutet das Negative auf einen Mangel an Gesundheit, Freiheit, Reichtum und so weiter. Das heißt, auf ein Nichtsein oder auch ein Abwesendsein. Im Philosophenjargon ein Privativum, Beraubung. Es ist auch das, was uns stört. Man kann es nicht auf sich beruhen lassen. Als Abweichung von der sozialen Norm wird es zum Gegenstand von Aufklärung, Erziehung und Therapie. Entfremdung, Ausbeutung, Unterdrückung sind gesellschaftliche oder politische Erscheinungsweisen des Negativen, nicht des Bösen. In der Perspektive einer kritischen Gesellschaftstheorie werden sie durch die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, durch Kapital und Arbeit konstituiert, betrachtet. Das Negative ist auch das Falsche im Gegensatz zum Richtigen, vor allem in kognitiver Bedeutung. Vor dem Hintergrund also von Unterscheidungen von wahren und falschen Aussagen. Spricht man von Negation, meint man in erster Linie die logische Operation, die Verneinung, die formal durch ein Negationszeichen oder in der Grammatik unserer natürlichen Sprache durch nicht oder verneinende Wendungen, wie kein, keiner, keine, niemand, nicht jemand, oder Präfixe wie unwichtig, unwichtig, wieder, widersinnig und so weiter ausgedrückt und dargestellt wird. Natürlich erschöpfen sich die Bedeutungen des Negativen in den genannten Unterscheidungen noch lange nicht. Für den Augenblick genügt es. Julien jedenfalls stellt das Negative dem Bösen gegenüber, als zwei Weisen, ja als zwei Archetypen, auf das Schlechte in der Welt zu reagieren. Er sieht beide seit Anbeginn der Philosophie, seit Heraklit am Werk. Man kann seine Überlegungen in einer Tabelle anordnen. Das Negative auf der einen Seite ist der Motor, etwas zu verstehen. Es gehört zum Positiven und Dasein der Welt, wie bei Einstein die Energie zur Masse. Es geht dabei um die Einsicht des Heraklit in die Zusammengehörigkeit dessen, was auseinander oder gegeneinander strebt. Verkörpert wird es durch den Weisen oder denjenigen, der sein Leben in den Dienst der Weisheit gestellt hat, im Unterschied zu dem, der vor allem anderen um sein Seelenheil besorgt ist, beziehungsweise dahin strebt, das Böse zu besiegen. Entsprechend geht es in der einen Stellung zur Welt um die Befreiung vom Bösen, das heißt um ein Ziel, das letztlich ein heilsgeschichtliches ist. Die Weisheit hingegen beruft sich auf den Logos, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Negative als unumgänglichen Teil dieser Welt zu verstehen. Ist in dem einen Fall die Heiligkeit das Ziel, und davon erzählt der Mythos, in der Auffassung von Julien, so in dem anderen die umfassende Entwicklung eines Verständnisses der Welt im Zeichen des Logos. In Bezug auf das Begriffspersonal der Philosophie entspricht die Weisheitlinie dem Stoiker, die des Seelenheils mit dem Prinzip des Bösen in der Welt, dem Manichäer. Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung, ich werde sie nachher noch vertiefen, und der Deutung, die Julien diesen beiden Linien einer Weltanschauungsgeschichte gibt, fällt auch ein interessantes Licht auf Hegels Überlegungen zur Negativität. Julien schreibt, kommt nochmal ein längeres Zitat. Man könnte meinen, dass einer der beiden Pole seit langem schon nicht mehr bestünde. Und dass angesichts der Erfolgsgeschichte des Logos die große Erzählung vom Sündenfall und Seelenheil, von Hoffnungslosigkeit und Erlösung heute aufgebraucht wäre. Nur stelle ich fest, dass uns diese große narrative Artikulation nicht losgelassen hat. Uns, damit will ich sagen, zumindest in Europa. Sie taucht nicht nur beim vom Bibelgeschehen inspirierten Dante auf, sondern durch sie wird auch die Hegelsche Phänomenologie des Geistes zur Erzählung. Von der Unmittelbarkeit der sinnlichen Gewissheit zum langen und trostlosen Weg, den unser Bewusstsein beschreitet, wenn es sich über Vermittlung und Entfremdung, Figur um Figur, Etappe und Etappe immer höher erhebt und immer wieder ganz neue Ausbildungen seiner Gewissheit entdeckt, um sogleich wieder ins Zweifeln oder eher in Verzweiflung zu geraten, bis zum wahren Wissen. In diesem Sinn verkehrt sich der Hegelsche Logos trotz seiner Einsicht in das Negative, die ihn dialektisch voranschreiten lässt, ins Mythologische. Genauso wird durch sie die gesamte Suche, also Suche nach der verlorenen Zeit, Proust, zur Dramaturgie. Unschuld der Kindheit in Combray, dann Durchgang durch das Böse, tief in den Abgrund hinein, Sodom und Gomorra und schließlich Erstattung der wiedergefundenen Zeit. Soweit, wie versprochen, die kleine Szene, in der das Problem dieser Vorlesung, freilich noch in sich verschlossen, angelegt ist. Wie vernommen, ist es der Verstand, dem Hegel eine Macht einräumt, die man größer sich nicht vorstellen kann und daher eine absolute genannt wird. Genauer liegt nach Auskunft Hegels, in einer bestimmten Tätigkeit, nämlich die durch Scheiden oder Trennen oder wie man auch sagen kann, durch ein Unterscheiden charakterisiert ist. Das Unterscheiden ist die basale geistige Tätigkeit schlechthin. Wenn wir denken, und der Verstand ist nach Kants Definition das Vermögen, nach Regeln zu denken, dann treffen wir im Vollzug dieser Tätigkeit oder dieser Art geistigen Handelns Unterscheidungen. Wir machen Unterschiede, die weitere Unterschiede machen. Unterscheidungen sind das Lebenselixier des Denkens und nicht nur eines vom Leben abgespaltenen philosophischen Denkens. Kein Denken, keine Wahrnehmung, keine Beobachtung und keine Kommunikation kommt ohne sie aus. Hegel spricht vom Leben des Geistes. Es findet statt im Medium von Unterscheidungen. Wir finden uns in Unterscheidungen verstrickt, noch bevor sich die Frage erhebt, ob die Unterscheidungen, die jeweils getroffen werden, richtig oder falsch, relevant oder irrelevant, passend, bedenklich oder verwerflich, cool oder uncool sind, ob es sich um Männer oder Frauen oder Hermaphroditen handelt, ob es Nullchecker oder Alleschecker sind. Die Unterscheidungen des Denkens besitzen in der Regel einen sprachlichen Ausdruck. Sie haben eine äußere und damit auch für andere erkennbare, an Laut und Schrift gebundene Form. Mittels der Unterscheidungen stellen wir fest, was oder wie sich etwas verhält. Der philosophische Terminus für diese sprachliche Operation, für dieses Sagen, wie oder was etwas ist oder sein soll, lautet Bestimmen. Es ist auch Hegels Begriff. Seins- und Denkbestimmungen sind sprachliche Unterscheidungen, die im Verlauf der Zeit auf den je verschiedenen Ebenen unseres Selbst- und Weltbezugs Macht und Einfluss auf Leben und Denken gewonnen haben. Philosophie ist seit Anbeginn die umsichtige Reflexion auf sie, vor allem im Blick auf die Grenzen dessen, was wir vermittels ihrer Wissen und handelnd verantworten können. Kurz, bestimmen heißt unterscheiden oder wie Kant sagt, Setzen eines Prädikats mit Ausschluss des Gegenteils. Nichts ist für Hegel größer als diese göttliche Kraft zur Differenzierung. Wir können etwas nur kennenlernen, wenn wir es zu unterscheiden wissen, die Wörter und die Sachverhalte. Unterscheidend kann ich sagen, dies ist eine Tafel, jenes ist keine Tafel, sondern ein Fenster. Im Unterscheiden muss ich also verneinen. Ich schließe in der positiven in der positiven sprachlichen Bestimmung aus, was etwas nicht ist. In jeder Unterschiede hervorbringenden Bestimmung ist eine Negation präsent. Man kann nicht unterscheiden oder bestimmen, ohne zu verneiden. Denn das Absprechen von Prädikatoren geschieht als Negation, zunächst innerhalb des Satzes, noch nicht als Negation eines Satzes im Ganzen. Und das affirmative Zusprechen lerne ich nur mit dem negativen Absprechen zugleich, nämlich an Beispielen und Gegenbeispielen. Kommen wir zu 3. Die Phänomenologie des Geistes ist die Wissenschaft von der Erfahrung des Bewusstseins. Sie stellt, wie Hegel schreibt, das werdende Wissen dar. Sie begreift die verschiedenen Gestalten des Geistes als Stationen eines Weges, auf dem aus bloßer sinnlicher Gewissheit wirkliches Wissen wird. Dazu muss die Philosophie, wie Hegel sagt, ihren Namen, Liebe zum Wissen, ablegen, um wirkliches Wissen zu werden. Dies wiederum, glaubt Hegel, könne nur in Form der Explikation des Wissens im Fortgang zu einem wissenschaftlichen System geschehen. Die verschiedenen Stationen dieser Wissenschaft tragen Überschriften wie Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Vernunft und Geist. Sie bringen eine Ordnung in die Welt der Erscheinungen des Geistes, aber so, dass die nächsthöhere Gestalt des Wissens die Wahrheit der Vorangegangenen darstellt. Die letzte Wahrheit finden Sie in der Wissenschaft als dem Resultat des Ganzen, welches aber nicht ohne seine Ausführung, das heißt die Darstellung der Sache in ihrer sukzessiven Verfertigung oder ihrem Werden ist. Hegel sagt daher über die Phänomenologie des Geistes auch, und darum geht es mir, sie sei die Darstellung des erscheinenden Wissens. In der Vorrede zur Phänomenologie wird er nicht müde, die ungemein wichtige Rolle der Darstellung zu betonen. Mit der Darstellung steht und fällt aller Anspruch philosophischer Erkenntnis. Sie übernimmt in der Philosophie die Funktion, die der Beweis in der Mathematik hat. Dass das Wissen Wissenschaft sei, so Hegel, liegt in seiner Natur. Und die befriedigende Erklärung hierfür ist allein die Darstellung der Philosophie. Sie reflektiert systematisch wie historisch die Konfliktlagen, in die sich ein naives Bewusstsein verwickelt sieht, was wirklich etwas wissen will. Es lassen sich sehr vereinfacht bestimmte Typen unterscheiden, die sich teils überlagern, teils voneinander abheben. Philosophische Positionsbestimmungen, Stoizismus, Skeptizismus, moralische Weltanschauung, existenzielle Figuren, Herr und Knecht, unglückliches Bewusstsein, sowie kultur- und welthistorische Ereignisse, griechische Tragödie, Aufklärung, französische Revolution. Man kann sagen, Hegel schreibt kleine Drehbücher, um die paradigmatischen Konfliktlagen von Bewusstsein und Gegenstand, Selbst und anderem Selbst, Individualität und Vernunft auszubuchstabieren. Der Kampf der Aufklärung mit der Welt des mittelalterlichen Glaubens ist die Inszenierung eines großen Konflikts. Bewusstseins- und vor allem Weltgestalten spiegeln Argumentations- und Lebensformen ineinander. Man kann sie sich vielleicht so vorstellen als Kurzgeschichten einer Argumentation, in der Protagonisten und ihre Widersacher mit guten oder gar zwingenden Gründen um den besseren Ausgang der Sache kämpfen. Hegel ist dabei der Auffassung, über eine bestimmte Methode, die bestimmte Negation zu verfügen, um den Fortgang der Sache zu gewährleisten. Aber darüber möchte ich nicht reden. Man hat die Phänomenologie immer auch als eine philosophische Bildungsreise in Form eines Romans verstanden, in dem an bestimmten Stationen der Reise sich das naive Bewusstsein in exemplarische Lernprozesse verstrickt, die es nicht ohne Mühe, Verzweiflung und Anleitung bewältigt. Beschrieben wird die Reise des Bewusstseins als eine Geschichte durch die Geschichte des Wissens und weltgeschichtlicher Großereignisse, die zuletzt in der Selbsterkenntnis gipfelt. Komme zu 4. Ausführen, äußern, manifestieren, ausdrücken, darstellen. Immer geht es darum, dem, was man denkt oder meint oder wovon man überzeugt ist, eine äußere, in unserem Fall sprachliche Form zu geben. Darin soll unter Beachtung weiterer Maximen die einzigartige Chance der Selbsterkenntnis liegen. In der Philosophie hält man sich in der Regel an den Text. Lange Zeit noch lieber an Sätze. Aber das Vertrauen, über einzelne Sätze zu wahren Aussagen oder bloß zum Verstehen von etwas zu gelangen, hat, wie schon mehrere Male in der Geschichte, auch heute wieder deutlich nachgelassen. In der Phänomenologie bearbeitet Hegel die Stationen des Weges, auf dem die Liebe zum Wissen wirkliches Wissen wird, wie erwähnt, mit unterschiedlichen Darstellungsweisen. Unterschiedliche Darstellungsweisen. Erkenntniskritische Reflexionen auf das Verhältnis von Bewusstsein und Gegenstand ist eine Form. Philosophische Positionsbestimmungen und ihre Kritik eine andere. Mein Interesse richtet sich auf höherstufige, komplexe Weisen der Darstellung, in denen Argumentations- und Lebensformen ineinander spielen. Sie tragen so seltsame Namen wie die Tugend und der Weltlauf, der Wahnsinn des Eigendünkels und das Gesetz des Herzens, die reine Einsicht, die schöne Seele. Sie besitzen eine schon auf den ersten Blick erkennbare literarische, aber mindestens rhetorische Form. Die Darstellung macht also neben den in der Philosophie entscheidenden logischen und epistemischen Gesichtspunkten auch rhetorische geltend. Sie sind eher von der Art, wie wir sie auch aus unserer Alltagswelt kennen. Jede sprachliche Darstellung und erst recht eine rhetorische zeigt Rückstände des Subjektiven, Schlacken des Parteilichen. Arbitraritäten nicht allein in der Wahl des Darstellungsmediums, sondern auch im Blick auf die Wortwahl. Einen Bodensatz von Willkür und Relativität, wie in der Wortwahl, so in der Darstellung, hat Adorno in der negativen Dialektik geschrieben. Jede Darstellung hat aufgrund des Mediums, das sie benutzt, etwas Überschießendes. Sie sagt im Medium der Sprache mehr und anderes, als sie meint oder die Sache hergibt. Sie bringt die Sache in ihren syntaktischen und semantischen Verweisungen, das heißt in ihrer gedanklichen wie sachlichen Ordnung überhaupt erst hervor. Nach der Seite ihrer Abstraktion sieht sie sich immer auch gezwungen, Komplexität zu reduzieren. Jede sprachliche Darstellung ist unvermeidlich rhetorisch. Sie braucht die äußere Form, um andererseits aufgrund ihrer Abstraktion die konkrete Erfahrung des Einzelnen zu überfliegen. Was allgemein für die Darstellung gilt, gilt erst recht für die höherstufigen Bewusstseins- und Weltgestalten der Phänomenologie, die durch rhetorische Strategien der Übertreibung, der Zuspitzung, der Verfremdung, der Verdichtung oder auch einer Spur des Polemischen den entsprechenden Argumentationsfiguren eine plastische oder prägnante oder paradigmatische Form verleihen. Um einen Ausdruck Hegels zu bemühen, die Bewusstseins- und Weltgestalten treten hervor wie plastische Jünglinge. Zu erinnern ist aber auch noch etwas anderes. Jene Gestalten nehmen die in sozialen Interaktionen der Alltagswelt verkörperten Bedeutungen auf und verdichten sie in rhetorisch-logisch bestimmten Gestalten. Es geht nicht nur um Weisen eines rein epistemischen Gegenstandsbezugs oder um Weltwissen, sondern um Kurzgeschichten von Erfahrungen, wie man sie mit bestimmten Einstellungen zur Welt macht. Zum Beispiel ausgestattet, wie Hegel schreibt, mit einem edelmütigen oder niederträchtigen Bewusstsein im Verhältnis zur Staatsmacht. Die sprichwörtlich gewordene schöne Seele ist so eine Denk- und Lebensform, die sich nicht die Hände schmutzig machen möchte, indem sie handelt. Die sich nicht mit der Welt einlässt, aus der Angst heraus in ihre Händel verstrickt, von ihnen korrumpiert und verdorben zu werden. Sie möchte ihr Inneres, ihre Seele rein bewahren. Sie will keinen Schaden nehmen durch die allzeit notwendigen, faulen Kompromisse, die man einwilligen muss, um überhaupt etwas in der Welt zu bewirken. Sie möchte sich selbst und ihre Ideale unversehrt behalten und so weiter. In diesen rhetorisch zugespitzten Beschreibungen und Argumentationen ist das Bedeutsame, das Signifikante der sozialen und existenziellen Situation, also die Seite, die für uns und unsere Erfahrung wichtig ist, aufgehoben. Sie erhält durch die rhetorisch, ja polemisch zugespitzte Textgestalt ihre nicht triviale bezeichnende Form. Sie zeigt das Paradigmatische einer sozialen Situation, und zwar in einer durch die Subjektivität und ihre Erfahrung gebrochenen Form oder Darstellung. Kurz, die ans Narrative grenzende Dramaturgie der Bewusstseins- und Weltgestalten einschließlich ihrer Bezeichnung oder ihres Titels, spiegelt etwas von der existenziellen Bedeutung oder sozialen Bedeutung, die das Fürwahrhalten der eigenen Überzeugung für das jeweilige individuelle Bewusstsein, das heißt für seine Identität, hat. Das gilt nicht weniger für das Gesetz des Herzens und den Wahnsinn des Eigendünkels als für die schöne Seele und die reine Einsicht. Diese Gestalten erscheinen rhetorisch gebrochen durch die Stilmittel des Ironischen oder des Komischen oder auch des Tragischen. Das heißt, durch die diese Art betriebene Reflexion des, also sozusagen den, die bestimmte Bewusstseinsgestalt mit einem bestimmten Namen versehenden Autor. Nichts sollte man also wichtiger nehmen, über nichts sollte man größer denken als über die Bürde der Darstellung. An ihr hänge nicht nur die Möglichkeit, die Liebe zum Wissen in wirkliches Wissen zu transformieren, sondern, wie Hegel an anderer Stelle schreibt, die zivilisatorischen Errungenschaften der Conditio Humana. Für ihn liegt die Antwort auf die Frage nach dem wirklichen Wissen in seiner durch sprachliche Medium bestimmten Darstellung. Das heißt, ganz im Unterschied zum allgemeinen Glauben, der davon ausgeht, dass wirkliches Wissen darstellungsinvariant ist. Aber wie in allem macht die Dialektik auf eine unangenehme Kehrseite und Reversibilität aufmerksam. Das Charakteristische, das Bedeutsame, das Signifikante, das sich in den rhetorisch-logischen Denk- und Verhaltensfiguren spiegelt, ist ja das, was in einer bestimmten Darstellung zugespitzt, verdichtet, in einem Wort gestaltet oder stärker konstruiert worden ist. Keine Darstellung ohne Konstruktion, sei sie nun diskursiv oder narrativ. In ihr wird zu dem, was präsentiert wird, durch das Medium der Darstellung immer etwas hinzugetan oder weggelassen, verstärkt oder abgeschwächt, ein- oder ausgeblendet. Zuspitzungen, Übertreibungen, Verfremdungen, Verdichtungen sind solche rhetorische Figuren, die auch in philosophischer Argumentation gang und gäbe sind. Man könnte selbst die Negation als mächtige rhetorische Strategie nutzen, um der Darstellung der Sache eine höhere Eindringlichkeit zu verschaffen. Insbesondere die Metapher spielt hier eine prominente Rolle. Man hat man doch zuletzt noch durch die Psychoanalyse belehrt, immer auf die Nähe oder Parallele zwischen dem Sprachsinn der Metapher und dem psychischen Vorgang der Verdichtung, ihren figurativen und symbolischen Manifestationen hingewiesen. Pointierungen, Typisierungen, repräsentative Belege zeigen die Farben des Lebens. Sie tragen aber immer auch Momente des Fiktiven. Keine Konstruktion ohne Fiktion. Jede Konstruktion, und das heißt auch jede Darstellung, ist von unzähligen fiktiven Einlassungen durchdrungen. Und das auf allen Ebenen. Von der Syntax bis zur Pragmatik, vom Traktat bis zum Aphorismus, von der Tragödie bis zur Komödie. In der philosophischen Tradition stand der heutigen Tags übliche Rede vom Fiktiven eine weitaus differenziertere Terminologie zur Verfügung, nämlich Erscheinung, Schein und Wesen steckten den diesbezüglichen Rahmen ab. Weder die kantische Philosophie noch die marxische Kapitalismusanalyse kann man je ohne diese nun sozusagen nicht mehr sehr gebräuchliche Begriffstrias verstehen. Zurück. Also das, was die Prägnanz oder die Bedeutung, das Wesentliche oder Eigentümliche, das ist die Sache, in ihrer Besonderheit hervorbringt, und zwar über die logisch-rhetorischen Strategien der Beschreibung und Argumentation. Dies ist auch und in derselben Hinsicht das, was aufgrund der konstruktiven Gehalte das wirkliche Wissen unwirklich und die Wahrheitsansprüche scheitern lässt. Die Konstruktion öffnet der Illusion Tür und Tor. Und auf diesen Umstand muss die philosophische Reflexion zurückkommen. Sie muss ihre Aufmerksamkeit auf die grammatischen und rhetorischen Teile der Darstellung nicht weniger richten als auf die inhaltlich erhobenen Wahrheitstitel und Voraussetzungen der jeweiligen Gestalt. Anders gesagt, jede Darstellung transportiert eine Metaphysik, und jede sprachliche und rhetorisch-logische erst recht. so unvermeidlich und produktiv die sprachliche Darstellung als Wahrheitsmedium des Denkens auch ist, die Philosophie als Grenzreflexion des Wissens, ist immer auch verpflichtet, auf die mit der Darstellung aufgebrachten Fiktionen zurückzukommen, sie zu reflektieren und als solche zu bezeichnen. Sie kann sich nicht selbstbewusst in ihre Selbsttäuschung schicken. Sie muss prüfen, ob es sich bei den unabweisbaren grammatischen oder rhetorischen Implikationen um die Träume eines Geistersehers handelt oder um die unumgänglichen Basics des sprachlichen Denkens, des Negierens und Synthetisierens, des Navigierens und Invisibilisierens, wie sie zum Prozedere jeden diskursiven Denkens gehören. Die Konstruktion einer Bewusstseinsgestalt ist unumgänglich. Sie verdichtet bestimmte Unterscheidungskomplexe in einem Bild. Sie erweitert sie zu einer Selbst- oder Weltsicht, in der die Reflexion gleichsam die Dichte und Überzeugungskraft einer Wahrnehmung erlangt. Metaphern übersetzen Sprache in bildliche Vorstellungen. Sie konzentrieren sie derart, dass sie Wahrnehmungen gleichen. Man könnte sagen, die Konstruktion einer Bewusstseins- und Weltgestalt lässt die diskursiven Elemente einer Denkfigur in einer der Wahrnehmung verwandten Erfahrung, einem Bild, zusammenschießen. Nietzsches berüchtigte Konsequenz über Gott und die Grammatik lautet nun: Ich fürchte, wir werden die Metaphysik nicht los, solange wir an die Metapher glauben oder solange wir Metaphern gebrauchen. Zu versuchen, die Aufklärung unter dem Label reine Einsicht darzustellen, spitzt das Bewusstsein einer Epoche und seiner Repräsentanten ironisch zu. Es nimmt dabei auf die Selbstbeschreibung der Repräsentanten und Institutionen der Epoche ebenso Bezug wie auf Interpretationen, Einstellungen und Manifeste, die der Geist dieser Epoche im Unterschied zu früheren Epochen, in diesem Fall zum mittelalterlichen Glauben, entwickelt hat. Sie stellt den totalitären Zug heraus, den Aufklärungsfundamentalismus, den sie wie jeder andere Fundamentalismus mit sich bringt. Sich nur auf reine Vernunft zu berufen, geht nicht. Es gibt keine reine Vernunft. Was aber das Reinheitsgebot der Vernunft nicht außer Kraft setzt. Stets sehen wir uns mit diskursiven oder narrativen Formationen des Denkens, mit Bildern von Selbst- und Weltverhältnissen konfrontiert. Das heißt, mit einer Vernunft, die immer schon mit empirischen und historischen, sozialen und ästhetischen Momenten amalgamiert ist. Was uns aber partout nicht davon entlastet, mit der ursprünglich philosophischen Tätigkeit, der Kritik, dem Unterscheiden, dem Krinein und so weiter, in der Entmischungspraxis fortzufahren. Das verlangt die einzige so unvermeidlich wie unerfüllbare Maxime, die in der Philosophie Autorität hat. Allem, was ist, gegenüber gerecht zu sein. Was die Aufklärung nicht sieht oder in ihrer Vorstellung von Vernunft nicht bemerken kann, ist, dass auch sie an bestimmte, wenngleich andere, als die in der mittelalterlichen Welt vorherrschenden Leitideen vernünftigen Denkens gebunden ist. Sie hält sich in ihrer Vorstellung von Vernunft an das, was mit den Mitteln des Verstandes, der Beobachtung und der Erfahrung gewonnen werden kann. Für sie ist das Endliche, das Nützliche und das Nominalistische die Kriterien, die definieren, was vernünftig ist. Sie glaubt, das Endliche über das Unendliche, das Nützliche über alle anderen Formen der Verausgabung stellen zu können. Es kann daher nicht verwundern, dass in dieser Perspektive das große Geheimnis des Christentums, die Transsubstantiation, das hoc est enim corpus meum, dann als Hokus Pokus daherkommt. Die göttliche Kraft des Verstandes zur Differenzierung und, was dasselbe ist, zur Darstellung, ist in ein und derselben Hinsicht die produktive Conditio sine qua non, ohne die wir kein wirkliches Wissen haben können, die erst in der Ausbildung von Denk- und Handlungsverlaufsfiguren die Welt in der bunten Vielfalt ihrer Selbst- und Weltbildexplikationen erscheinen lässt und als die Macht des Negativen qua Abstraktion und Institution, Initiierung und Inszenierung verkörpert. Sie ist aber auch die, die in ihren gerade konstruktiven und prägnanzschaffenden Kräften der Welterschließung der Kritik anheimfällt. Wegen all der dogmatischen Einseitigkeiten, der rhetorischen und dramatischen Mittel, die die Darstellung notwendig einsetzt, um zum Begriff der Sache selbst zu gelangen. Diesen zweiten Schritt nennt Hegel, wenngleich eher selten, auch die Negation der Negation. Die ungeheure Macht des Negativen umfasst auch die zweite höherstufige Reflexion. Ich komme zu einigen Folgerungen zur Frage der Macht. Macht ist nach Hegel nun genau dadurch definiert, diesen Weg durch das Tal der Tränen gehen zu können. Macht hat, wer genau dazu disponiert ist, mächtig ist, wer die Arbeit des Negativen zu vollbringen, die Geduld aufzubringen und den Schmerz des Negativen zu ertragen weiß. Sie liegt in der Möglichkeit und Wirklichkeit der Darstellung, nämlich einer Darstellung, die Unterschiede macht, die sie macht in ihrer äußeren, an sprachliche Zeichen gebundenen Textur. Macht zeigt sich daran, sich auf die Zufälligkeiten und Relativitäten einer bestimmten Textgestalt einzulassen. Sie äußert sich in der Selbstpreisgabe an die sprachlichen Zeichen und die Grammatik, die man zu benutzen sich gezwungen sieht. Die Kraft aufzubringen haben nur Wesen, wie Hegel sagt, die durch negative Selbstbezüglichkeit charakterisiert sind. Entsprechend gibt es für Hegel nur eine Definition von Macht, absoluter Macht. Sie sei, wie er an verschiedenen Stellen schreibt, schlechthin sich auf sich beziehende Negativität. Davon unterschieden ist Hegels Rede von den Mächten des Handelns, vom politischen, göttlichen Handeln und so weiter. Macht lässt sich nur über jene Selbstbezüglichkeit von Wesen oder Institutionen verstehen, die sich im Medium des Negativen zu bewegen in der Lage ist. Schlagartig wird damit klar, dass es in der Dialektik nicht und nie um die Herrschaft des Begriffs, sondern ausschließlich um seine Macht gehen kann. Ich denke, Sie können jetzt sehen, wie die Julien'sche Behauptung einzuschätzen ist. Richtig ist in der Tat, dass Hegels Bewusstseins- und Weltgestalten auf narrativ gestaltete Denkfiguren Bezug nehmen. Dass man auch das Ganze des Werks als eine große Erzählung vom Aufstieg der sinnlichen Gewissheit zum absoluten Wissen verstehen kann. Dass die spekulative Dialektik den Höhepunkt der ontologisch-metaphysischen Obsession verkörpert, das Sein in Form des Bestimmtseins auszulegen. Was man aber partout nicht leugnen kann, ist auch, dass sie die in bestimmten Bildern und Kurzgeschichten konzentrierte Auffassung einer Bewusstseinsgestalt über sich selbst aufklären. Sie also helfen will, dem Logos Recht zu verschaffen. Letztere werden auf dem Weg von der Liebe zum Wissen, zum wirklichen Wissen, ja, in ihren, man könnte sagen, Interessen und herrschaftsdurchwirkten Rhetorizismen durchsichtig gemacht. Gerade ihre fiktiven und angemaßten Ansprüche entkleidet. Und zwar die jede Geschichte, jede Erzählung, jedes Bild, jeder Mythos mit sich bringt. Die medial bestimmte Darstellung selbst ist die Öse, in die Reflexion einhaken kann und muss. Man könnte auch sagen, um das sozusagen jetzt mal begrifflich philosophisch streng und eng zu nehmen. Man könnte auch sagen, die Dialektik zeigt, dass das Denken und Wissen nicht in sich selber ruht, sondern durch seine Sprach- und Zeichenabhängigkeit immer wieder aufgestört wird. Die intendierte Bedeutung und die äußere Darstellung, der angezielte Gedanke und seine sprachliche Form, die eigentliche Bestimmung und die faktische Bestimmtheit können im einzelnen Satz oder einer Denkfigur nicht zur Deckung gebracht werden. Diese Differenz bestimmt und veranlasst das Wissen dazu, auf seine Selbstverfehlung zurückkommen zu müssen. Das berührt einen zweiten Einwand, nämlich das Ganze der Phänomenologie sei eine Erzählung, eine große Erzählung, ein Grand Récit im Sinne Lyotards, nämlich eine Fortschrittsgeschichte des Wissens und der Freiheit. Und das sei ein Mythos, dem man methodologisch mit dem Begreifen und einem Absehen von der Geschichte begegnen kann. Um es abzukürzen, ich denke, nach allem, was ich gesagt habe, kann sich jeder die Antwort selber geben. Oder besser noch, viel besser, die Phänomenologie des Geistes lesen. Ich komme zu einem kleinen letzten Punkt. Philosophieren, könnte man sagen, ist ein Verdeutlichen, ein Explizieren, ein diskursiver und narrativer Prozess sprachlicher Gestaltung, in der eine bestimmte Sache, ein Wissen, ja, Prägnanz gewinnt. Zum Beispiel in sozial eingängigen Bildern oder Typen oder auch Stereotypen. Dabei wird, wie gezeigt, Komplexität reduziert. Komplexität und Prägnanz lassen sich selten oder gar nicht mehr vereinbaren. Beide aber sind mindestens in ausdifferenzierten oder, wie Hegel sagt, unendlich auseinandergezogenen Gesellschaften irreduzible Bedürfnisse. In solchen Gesellschaften können auch die Dinge, die gemeinhin als wesentlich aufgefasst werden, nicht mehr einfach sein. Philosophie muss dennoch versuchen, beide Seiten Rechnung zu tragen. Sie muss ein Stück weit ihre diskursive Ordnungsmacht einklammern und eventuell zu literarischen Vorbildern Zuflucht nehmen. Sie reichen vom Tagebuch über Bekenntnisse bis zum Essay und dem Aphorismus. Hegels Phänomenologie des Geistes könnte als Modell dienen. Sie hat was von beidem. Denken in Gestalten, in Bewusstseins- und Weltgestalten. Sie integriert in ihren dramatischen Bildern des Selbstbewusstseins, schöne Seele, Herr und Knecht, reine Einsicht, die Prägnanz und Komplexität diskursiver Operationen. Philosophie und Literatur sind im Unterschied zu den exakten Wissenschaften vielleicht deshalb so viel interessanter, weil sie den Kampf gegen die Windmühlen dieses Problems noch nicht aufgegeben haben. Weil sie die Rolle Don Quichotts trotz allem für attraktiv halten, Wege zu finden, auf denen Komplexität und Prägnanz vereinbar sein könnten. So, das war's.